Professor Dr. Bernhard Strauß heute in Berlin für Pink Channel auf der Konsensuskonferenz der S3-Leitlinie, die erste Konsensuskonferenz. Was ist die S3-Leitlinie?
Wir versuchen, eine Behandlungsleitlinie für den Umgang mit Menschen mit Geschlechtsinkongruenz und zur Förderung der Transgesundheit zu erstellen. Das ist in einem System des deutschen Gesundheitswesens. Die Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft versucht seit, ich glaube, 30 Jahren Behandlungsleitlinien zu initiieren, um Menschen, die irgendeine Problematik haben, möglichst nach den besten Standards und nach den modernsten Prinzipien der Wissenschaft zu behandeln. Und wir bemühen uns eben, eine bereits existierende Leitlinie für Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie, Transgesundheit sehr stark zu aktualisieren. Die ist schon 6 Jahre alt oder 7 sogar. Und wir wollen den gewagten Versuch machen, diese Leitlinie wirklich interdisziplinär zu erstellen. Das heißt, während die letzte Leitlinie noch sehr auf psychologisch-psychosoziale Aspekte fokussierte, geht es jetzt wirklich um das gesamte Gesundheitssystem, von der Allgemeinmedizin bis zur Palliativmedizin, chirurgische, endokrinologische Leitlinien und so weiter, alles in einem.
Ich muss noch mal einen Schritt zurück. Sie haben das ja so ein bisschen von der Pike auf gelernt, habe ich gesehen. Also Sie kommen aus Hamburg und haben am UKE gelernt. 2, 3 Worte zu Ihren Stationen.
Also tatsächlich hatte ich meine erste berufliche Anstellung nach dem Studium, in Konstanz habe ich studiert, im UKE in der damals noch Abteilung für Sexualforschung. Da waren noch Gunter Schmidt und Eberhard Schorsch und Friedemann Pfefflin unterwegs. Und ich habe die ersten 5 Jahre meines Lebens dort gearbeitet mit Frau Richter Appel, die auch relativ bekannt ist in der Thematik. Und da habe ich tatsächlich meine ersten Erfahrungen gemacht mit Menschen, die jede Art von sexuellen Schwierigkeiten hatten. Ich bin dann nach Kiel in die psychosomatische Universitätsklinik und dann 10 Jahre später auf einen Lehrstuhl in Jena, in Thüringen. Aber die Thematik hat mich nie losgelassen. Und deswegen habe ich auch immer wieder Berührungspunkte wissenschaftlicher Art, aber auch mit Menschen, die zu mir kommen, nach wie vor im Zusammenhang mit psychologischer Beratung oder psychologischer Therapie.
Da kennen Sie ja ein bisschen die Geschichte, die ja zunächst mal so eine Mischung aus Akzeptanz war, also das Thema überhaupt erstmal in den Medizinbetrieb zu bekommen und auf der anderen Seite ja eine starke Pathologisierung hatte. Wie charakterisieren Sie selber diese Entwicklung?
Also ich finde es medizinhistorisch hochinteressant, weil tatsächlich, als ich anfing, da gab es gerade das Transsexuellengesetz, also das ist ja 80 sozusagen verabschiedet worden, 81 habe ich angefangen zu arbeiten, aber es gab eben auch Aufsätze von namhaften Sexualwissenschaftlern, allen voran Volkmar Sigusch, der wirklich die Trans-Thematik aus einer sehr pathologischen Perspektive betrachtet hat. Das zitiere ich auch in Vorträgen immer gern. Aber dann hat sich eben wirklich in den 30, 40 Jahren seither ein immenser Diskurs um Geschlechterfragen und auch um Sexualität und Zuordnung von Menschen zu jedweden Identitäten ergeben, der, glaube ich, jetzt schon sehr sichtbar dazu geführt hat, dass es sowohl zu einer Entpathologisierung als auch zu einer Entstigmatisierung in diesem Feld gekommen ist. Das ist eine faszinierende Entwicklung, aber das sieht man ja auch an den diagnostischen Inventaren, die den Transsexualismus nun endlich aus den Diagnosekatalogen entfernt haben.
Es ist eine böse Frage, wenn ich Sie frage, was denken Sie, was ist Transgeschlechtlichkeit?
Oh, das ist eine gute Frage. Na, ich denke, dass es eine große Vielfalt gibt und dass ich denke, dass Menschen sich nicht einer fixen Zuordnung beugen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo man zumindest weitgehend auch diese Vielfalt leben und akzeptieren kann. Wie sich das im Einzelnen ausdrückt, da könnte ich, also wir haben gerade ein Lehrbuchkapitel geschrieben, Herr Nieder und ich, wo wir gesehen haben, dass in einer, war das Robert-Koch-Institut-Studie, glaube ich, 933 verschiedene Beschreibungen im Hinblick auf die eigene Geschlechtsidentität zu finden waren. Also das reflektiert die Vielfalt.
Werden Sie und ich noch in unserem Leben eine allgemeine anerkannte Definition für Transgeschlechtlichkeit erleben?
Ich weiß nicht, also es gibt ja schon einige, aber ich glaube, dass in der Natur der Sache liegt, dass sich natürlich diese Definitionen immer vermischen mit wissenschaftlichen Sichtweisen an gesellschaftlichen Sichtweisen. Und wir erfahren ja jetzt gerade zum Beispiel, dass die Einflüsse im gesellschaftlichen Kontext wieder sehr stark rückschrittlich werden. sowohl hierzulande als auch in anderen Ländern dieser Welt, sodass es diese Debatte sicher noch lange geben wird.
Sie haben die gesellschaftliche Kritik angesprochen. Ich finde es bezeichnend, dass in der Fachdiskussion, die zumindest hier im Kontext der S3-Leitlinie geführt wird, diese gesellschaftliche Diskussion sich nicht widerspiegelt. Oder täusche ich mich da in meiner Wahrnehmung?
Ich glaube, sie wird sich noch widerspiegeln, wenn wir uns mit den sozusagen Grundpfeilen der Leitlinie beschäftigen werden. Und da kann man gar nicht drum herum, auch die gesellschaftliche Diskussion aufzugreifen. Die geht jetzt, wenn in so einer Konsensuskonferenz geht es ja wirklich darum, relativ präzise Aussagen zu unterschiedlichen Feldern dieser Leitlinie möglichst präzise und wissenschaftlich fundiert zu formulieren. Und es ist in erster Linie, das muss man sich natürlich immer vor Augen halten, eine medizinische Behandlungsleitlinie. Das heißt, die ist initiiert durch medizinische Fachgesellschaften und es ist für Gesundheitspersonal im weitesten Sinne. Und da braucht es natürlich in der Präambel und in der Einführung eine ganz klare Positionierung, auch im Hinblick auf die politisch-gesellschaftlichen Aspekte. Sie ist ja heute zum Beispiel schon ein bisschen angeklungen in der Debatte um die Haltung, die man gegenüber Transmenschen hat. Aber sie gehört natürlich sozusagen als Überbau hinter so eine Leitlinie. Das trifft aber natürlich für viele andere Leitlinienthemen, beispielsweise psychische Störungen jedweder Art auch zu. Also wir müssen uns im Gesundheitssystem halt an Diagnosen orientieren oder an Leidenszuständen. Und da kann man natürlich auch sehr kritisch über diagnostische Kategorisierungen von Angst, Depression und sonst was sprechen. Da kommt es, glaube ich, gar nicht vor in den Leitlinien, während es hier sicher vorkommen wird.
Nun ist der Grund, eine Behandlungsform kritisch zu hinterfragen, die Behandlung wird nicht gut gemacht. Oder die Leute finden es hinterher nicht gut, also bereuen die Behandlung. Sie haben eine lange Erfahrung. Wenn Sie da mal zurückblicken, haben Sie den Eindruck, dass das wirklich ein ernsthaftes Thema ist, dass Menschen die Behandlung bereuen?
Nein, ich glaube, es ist kein ernsthaftes Thema. Es kann man ja auch empirisch zeigen, ja, dass die meisten Menschen letztendlich recht zufrieden sind. Aber um zu verhindern, dass es eben andere Fälle gibt, dafür sind Leitlinien da. Auch wenn die Zahl derer, die vielleicht dann etwas anders machen würden, wahrscheinlich relativ klein ist. Aber umso wichtiger ist es, dass sozusagen umfassend im Hinblick auf das, was behandlungstechnisch passiert, denken Sie an chirurgische Eingriffe oder Hormontherapien, aber eben auch, was die Haltung den Personen gegenüber, auch die psychosozialen Begleitumstände. Und da passiert sicherlich nicht nur Gutes.
Nun ist die Diskussion ja eher in die Richtung, dass politisch versucht wird, die Behandlung generell von transgeschlechtlichen Menschen zu stoppen. Also was wir in den USA zurzeit sehen, sind über 200 Gesetzesinitiativen, die sich zunächst mal gegen Jugendliche richten, aber dann am Ende auch gegen Erwachsene. In UK ist die Behandlung praktisch zusammengebrochen. Dort hat jetzt gerade eine aktuelle Studie gegeben, dass sich 40% der Jugendlichen die Hormone aus dubiosesten Quellen herausbeziehen. Und auch die Frage von DIY nimmt ja auch tatsächlich in Deutschland zu. Also wir sind stärker damit konfrontiert. Also die Frage ist, aus meiner Sicht sind die Menschen, die Transmenschen behandeln, bei allen Differenzen, die wir hier möglicherweise auch in der S3-Leitlinien-Diskussion haben, sie kommen doch am Ende zu ähnlichen Ergebnissen, dass das eine wirksame, zuverlässige Behandlung ist, die sinnvoll ist und vernünftig ist und dass die Diskussion dann eher in Richtung geht von Menschen, die Behandlung nicht durchführen wollen. Aber ist es nicht eher so, dass man sagen, wer das nicht möchte, sollte das auch bitte nicht tun?
Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das so formuliert, weil wenn die das nicht möchten, dann werden sie auch keine gute Behandlung machen. Aber bei den Entwicklungen, die Sie skizzieren, ist es gerade wichtig, glaube ich, dass wir als Experten uns äußern und den eher gesellschaftlichen Strömungen entgegentreten, die genau dahin führen, was Sie beschrieben haben, dass die Behandlung gar nicht mehr durchgeführt wird. Das ist ja eher eine einstellungsbezogene Sache und keine wissenschaftliche Entscheidung. Deswegen ist es umso wichtiger zu zeigen, wie positiv Behandlungen verlaufen, aber natürlich auch, welche Risiken es gibt.
Was mich zum Schluss interessieren würde, die letzte S3-Leitlinie, finde ich, aus der Sicht der Community war ein Meilenstein. Da hat es unglaublich viel ja, ich würde gar nicht sagen Freiheitsgrade, aber doch sehr viel näher am Phänomen Transgeschlechtlichkeit argumentiert und Standards gesetzt. Die Frage ist, kann diese S3-Leitlinie das noch toppen? Und wenn ja, an welchen Stellen?
Also ich hoffe, dass es toppen kann, weil sie natürlich in der Zwischenzeit auch noch einiges an Evidenz ergeben hat. Ja. Und ich glaube, das, was wirklich jetzt der große Gewinn sein wird, ist, dass wir wirklich alle medizinischen Disziplinen oder fast alle im Boot haben und dadurch wirklich eine bessere Vernetzung der Versorgung hinbekommen. Das ist ja auch eine Zielsetzung, die wir sozusagen im Anschluss an die Leitlinie auch im Zusammenhang mit dem Begleitprojekt formuliert haben, dass wir dann wirklich gucken wollen, wird dann die Kooperation zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen, egal ob im ländlichen oder im städtischen Raum, besser und dadurch natürlich dann die Behandlungsfolgen und die Behandlungserlebnisse sehr viel erleichtert werden. Also ich glaube, da gibt es schon noch einiges zu toppen.
Wenn Sie einen Wunsch hätten, den eine Fee erfüllen könnte, was wäre das für ein Wunsch?
Also bezüglich der Leitlinie wäre es mein Wunsch, dass wir wirklich ähnlich im Konsens uns durch die verschiedenen Fragen bewegen können und nicht unnötige Streitereien und Konflikte auftreten, die nicht der Sache dienlich sind und die auch nicht wissenschaftlich begründbar sind.
Das war Professor Dr. Bernhard Strauß. Ich bedanke mich für Ihr langjähriges Engagement für das Thema und natürlich auch für die tolle Arbeit, die Sie hier in der Leitlinienkommission leisten. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute.